Die Wohnung, die im ersten Stock lag, nahm die Fläche des ganzen Gebäudes ein und beschrieb einen Kreis von Galerien, Salons und Gängen, der mir, da ich an unsere bescheidene Familienwohnung in der Calle Santa Ana gewöhnt war, wie eine verkleinerte Ausgabe des Escorials vorkam. Ich folgte der Banada durch eine Galerie, die von Blattwerk und Tropenpflanzen strotzte und einen eigentlichen Wintergarten bildete. Der Hauch eines Klaviers schwebte in der Luft, matt und mit verlassen nachhallenden Tönen. Am anderen Ende dieses Waldes erwartete mich Clara in einem auf den Platz hinausgehenden Salon. Im Schutz eines Hauchs von Licht, das durch die Rosette einfiel, und angetan mit einem luftigen, türkisblauen Baumwollkleid, spielte der Gegenstand meiner nebulösen Sehnsüchte Klavier. Clara mochte schlecht spielen, nicht im Takt und bei der Hälfte der Noten daneben greifen, für mich aber klang ihre Serenade wundervoll. Clara brach ihr Konzert abrupt ab und ein verschämtes Lächeln zeigte sich in ihrem Gesicht. »Ich finde, du spielst wunderbar«, sagte ich. »Ach was, mein Onkel, ein echter Musikliebhaber, hat mir sogar einen Musiklehrer aufgezwungen, um mich zu korrigieren. Es ist ein junger, vielversprechender Komponist. Er heißt Adrian Neri und hat in Paris und Wien studiert. Ich muss ihn dir vorstellen, er arbeitet an einer Sinfonie. Er ist ein Genie. Möchtest du eine Kleinigkeit essen? Die Banada macht köstliche Zimtbiskuits.« Bei unserem königlichen Imbiss verschlangen wir alles, was die Banada in unsere Reichweite stellte. Clara schlug vor, ich könne doch anfangen, aus der Schatten des Windes zu lesen und, wenn schon, gleich vorn beginnen. Anfänglich klang meine Stimme noch ein wenig steif, doch nach und nach entspannte sie sich und bald hatte ich vergessen, dass ich vorlas und tauchte wieder tief in die Erzählung ein. Ich las eine Stunde und 5 Kapitel, bis ich spürte, dass meine Stimme austrocknete und ein 30 Wanduhren in der ganzen Wohnung widerhallten und mich daran erinnerten, dass es spät für mich geworden war. Ich klappte das Buch zu und betrachtete Clara, die mir zulächelte. »Du musst schon gehen, nicht wahr?« »Ich fürchte ja, nicht, dass ich wollte, aber wenn du nichts anderes zu tun hast, kannst du morgen wiederkommen«, schlug sie vor. »Aber ich möchte nicht, dass du glaubst, ich nutze...« »Um 6«, sagte ich schnell. »Ich meine, dann haben wir mehr Zeit.« Die Begegnung im Musikzimmer der Wohnung auf der Plaza Real war die erste von vielen im Laufe dieses Sommers 1945 und der folgenden Jahre. Bald suchte ich die Barceló-Wohnung beinahe täglich auf, außer dienstags und donnerstags, wo Clara bei diesem Adrian Neri Musikunterricht hatte. Ich verweilte stundenlang und kannte mit der Zeit jeden Raum, jeden Gang und jede Pflanze in Don Gustavos Wald auswendig. Der Schatten des Windes hielt 2 Wochen vor, aber wir fanden mühelos Nachfolgewerke, um unsere Lesestunden zu füllen. An einigen Abenden lasen wir kaum, sondern unterhielten uns nur oder machten sogar einen Spaziergang über die Plaza Real oder schlenderten zur Kathedrale. Andere Male teilte mir Clara überspannte Vertraulichkeiten mit denen ich nicht richtig fertig zu werden wusste. Eines ihrer Lieblingsthemen war ein Fremder, der sich ihr manchmal näherte, wenn sie allein auf der Straße war und mit brüchiger Stimme zu ihr sprach. Der geheimnisvolle Mann, der nie seinen Namen nannte, fragte sie über Don Gustavo und sogar über mich aus. Einmal hatte er ihren Hals gestreichelt. Mich quälten diese Geschichten entsetzlich. Ein andermal beteuerte Clara, sie habe den mutmaßlichen Fremden gebeten, sie mit den Händen sein Gesicht lesen zu lassen. Er habe geschwiegen, was sie als Zustimmung interpretiert habe. Als sie die Hände zu seinem Gesicht emporgehoben habe, habe er sie brüsk zurückgehalten. Aber da hatte sie schon etwas Ledernes berührt. »Als hätte er eine Ledermaske getragen«, sagte sie. »Das saugst du dir aus den Fingern, Clara.« Clara schwor bei allen Heiligen, es stimme, und ich ergab mich, gequält vom Bild dieses Unbekannten, dem es Spaß bereitete, diesen Schwanenhals zu streicheln und weiß Gott was noch, während mir nur die Sehnsucht danach gestattet war. Da mich die Bernarda, hinter deren strenger Miene sich der Charakter einer zärtlichen Mutter verbarg, so oft zu sehen bekam, gewann sie mich am Ende lieb und adoptierte mich auf ihre Art und Weise. Barceló hatte sie zufällig kennengelernt, als sie an einem Gemüsestand im Bornemarkt arbeitete. Einer Eingebung folgend hatte er ihr eine Stelle in seinem Haushalt angeboten. Seine Bemühungen hatten der Banada schließlich Manieren und die Ausdrucksweise einer Provinzminna beigebracht. Sie war 28, aber mir kam es immer vor, als wäre sie 10 Jahre älter, und sei es nur in den Augen. Sie war eine fleißige Messgängerin und verehrte die Jungfrau von Lourdes abgöttisch. Ab und zu, ganz selten, fand sie einen Freund, der sie schlug, ihr den kargen Spargroschen abknöpfte und sie über kurz oder lang sitzen ließ. Jedes Mal, wenn sich eine solche Krise ergab, schloss sie sich in ihrem Zimmer im hinteren Teil der Wohnung ein, weinte tagelang und schwor, sich mit Rattengift umzubringen oder eine Flasche Lauge zu trinken. Dann brachte ihr der Buchhändler Rosen, Pralinen und ein neues Kleid mit und führte sie ins Kino aus zu einem Film mit Cary Grant, der ihrer Meinung nach der schönste Mann der Geschichte war. Es war sehr schwer, die Bernarda nicht gern zu haben. Ohne dass jemand sie darum gebeten hatte, kochte und nähte sie für mich. Sie brachte meine Kleider und Schuhe in Ordnung, kämmte mich und schnitt mir die Haare. Manchmal, während sie mein Haar nach Nissen oder anderen Parasiten durchsuchte, sprach sie leise mit mir.
»Señorita Clara ist das Größte auf der Welt und möge mich Gott tot umfallen lassen, sollte es mir eines Tages einfallen, sie zu kritisieren. Aber es ist nicht gut, dass sich der junge Herr so sehr von ihr gefangen nehmen lässt, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Mach dir keine Sorgen, Bernarda, wir sind ja bloß Freunde.«
»Lüsternheit ist etwas sehr Schlechtes«, schloss die Bernarda, »das kann ich Ihnen sagen.«
Obwohl er sich gern über mich lustig machte, war Don Gustavo meiner Ergebenheit für Clara und der Begeisterung, mit der ich ihr Gesellschafter war, wohlgesonnen. Er hatte mir Zweitschlüssel gegeben, damit ich auch dann ein- und ausgehen konnte, wenn er oder die Bernarda nicht da waren, um mir zu öffnen. Ein anderes Thema war mein Vater. »Du solltest mit Freunden deines Alters verkehren, wie Tomás Aguilar, den hast du ganz vergessen, obwohl er ein prächtiger Bursche ist.« Und nicht mit einer Frau, die schon im heiratsfähigen Alter ist. Was mich am meisten traf, war die Erwähnung von Tomás, denn das stimmte. Seit Monaten gab ich mich nicht mehr mit ihm ab, dabei waren wir früher unzertrennlich gewesen. Mein Vater betrachtete mich vorwurfsvoll. Unsere diesbezüglichen Gespräche gingen selten über gegenseitige Vorwürfe und scheele Blicke hinaus. Wenn ich nicht in der Schule oder bei Clara war, verwandte ich meine ganze Zeit darauf, meinem Vater in der Buchhandlung zu helfen. Ich räumte das Lager hinter dem Laden auf, trug Bestellungen aus, machte Besorgungen oder bediente die Stammkunden. Mein Vater beschwerte sich, ich sei weder mit dem Kopf noch mit dem Herzen bei der Arbeit. Eines Tages entdeckte er, dass ich Karaks Buch Clara geschenkt hatte und geriet in Harnisch. »Du hast mich enttäuscht, Daniel. Als ich dich an diesem geheimen Ort mitnahm, habe ich dir gesagt, das Buch, das du auswählen würdest, sei etwas ganz Besonderes. Du würdest es adoptieren und die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Damals war ich 10, Papa, und das war eine Spielerei für Kinder.« Mein Vater schaute mich an, als hätte ich ihm einen Dolchstoß versetzt.
»Und jetzt bist du 14 und nicht nur immer noch ein Kind, sondern ein Kind, das sich für einen Mann hält. Du wirst viele Scherereien im Leben bekommen, Daniel. Und zwar sehr bald.« Feuer und Flamme, 1950 bis 1952. An meinem 16. Geburtstag hatte ich den unseligsten aller Einfälle, die ich bis dahin gehabt hatte. Ich hatte beschlossen, Barceló, die Bernarda und Clara zu einem Geburtstagsabendessen einzuladen. Mein Vater hielt das für einen Fehler.
»Es ist mein Geburtstag«, antwortete ich grob. »Alle anderen Tage des Jahres arbeite ich für dich, tu mir wenigstens einmal den Gefallen.«
»Ach, mach, was du willst.« Die vorangehenden Monate waren die verwirrendsten meiner seltsamen Freundschaft mit Clara gewesen. Ich las ihr fast nie mehr vor. Immer wenn ich sie besuchte, war ihr Onkel da und gab vor, die Zeitung zu lesen, oder dann tauchte Bernarda auf und wirtschaftete herum, wobei sie mir schiefe Blicke zuwarf. Der schlimmste von allen jedoch war Musiklehrer Neri, dessen unselige Sinfonie noch immer unvollendet war. Er war ein geschniegelter Kerl, ein verwöhntes Söhnchen. Ohne Würde und Ehrgefühl scharwenzelte er um Don Gustavo herum und flirtete in der Küche mit der Bernarda, die er zum Kichern brachte, wenn er ihr seine lächerlichen Zuckermandeltütchen schenkte oder sie in den Hintern zwickte. Kurzum, ich hasste ihn auf den Tod. Die Antipathie war gegenseitig. Immer erschien er mit seinen Partituren und seiner arroganten Haltung, schaute mich an wie einen unerwünschten Schiffsjungen und erhob allerlei Bedenken gegen mein Hiersein.
»Musst du nicht nach Hause, um deine Aufgaben zu machen, Kleiner?«
»Und Sie, Maestro, wollten Sie nicht Ihre Sinfonie vollenden?«
Schließlich hatten sie mich alle gemeinsam so weit gebracht, dass ich mit eingezogenem Schwanz abzog.
Hätte ich doch Don Gustavos Zungenfertigkeit gehabt, um diesen Großkotz in seine Schranken zu verweisen.